Einen wunderschönen guten Abend. Das ist immer eine Wundertüte hier. Manchmal haben wir hier unten Gottesdienst, dann ist alles rammelvoll, dann sind wir manchmal oben, dann ist ganz leer. Das ist total kurios. Ihr sprecht euch ab, gebt's zu. Ja, ich habe euch eine Geschichte mitgebracht, wo man beim Lesen so ein bisschen konsterniert zurückbleibt, weil es, wie so oft in biblischen Texten ist, Gottes Welt kollidiert mit der unsrigen und man erkennt am Ende, seine Wege sind nicht unsere Wege und unsere Maßstäbe oft auch nicht seine. Ja, was ist das für eine Geschichte? Eine Sache, die hoffnungsvoll beginnt, scheint sich am Ende nicht einmal mehr in den grauen Durchschnitt retten zu können, sondern sie scheitert auf ganzer Linie. Die Rede ist hier von einem hoffnungsvollen jungen Mann, der in seinem Leben aufs Ganze gehen will, der die richtigen Fragen stellt und dann doch irgendwie mit leeren Händen dasteht. Hören wir deshalb erstmal frisch auf den Text aus Markus 10. Ich glaube, viele von uns kennen den, vielleicht ist er sogar sehr vertraut. Gucken wir mal. Als Jesus sich auf den Weg machte, lief einer herbei, kniete vor ihm nieder und fragte ihn: Guter Meister, was soll ich tun, damit ich das ewige Leben ererbe? Aber Jesus sprach zu ihm: Was nennst du mich gut? Niemand ist gut als Gott allein. Du kennst die Gebote. Du sollst nicht töten, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht falsch Zeugnis reden. Du sollst niemanden berauben, ehre Vater und Mutter. Er aber sprach zu ihm: Meister, das habe ich alles gehalten von meiner Jugend auf. Und Jesus sah ihn an, gewann ihn lieb und sprach zu ihm: Eins fehlt dir noch. Geh hin, verkaufe alles, was du hast, und gib's den Armen, so wirst du einen Schatz im Himmel haben. Und komm und folge mir nach. Er aber wurde unmutig, so übersetzt Luther, über das Wort und ging traurig davon, denn er hatte viele Güter, also ein Mann mit Kohle. Und Jesus sah um sich und sprach zu seinen Jüngern: Wie schwer werden die Reichen in das Reich Gottes kommen? Die Jünger aber entsetzten sich über seine Worte. Aber Jesus antwortete wiederum und sprach zu ihnen: Liebe Kinder, wie schwer ist es, ins Reich Gottes zu kommen? Es ist leichter, dass ein Kamel durch ein Nadelöhr gehe, als dass ein Reicher ins Reich Gottes komme. Sie entsetzten sich aber noch viel mehr und sprachen untereinander: Wer kann denn dann gerettet werden? Jesus aber sah sie an und sprach: Bei den Menschen ist es unmöglich, aber nicht bei Gott. Denn alle Dinge sind möglich bei Gott. Ich glaube, man macht sich sicherlich zu einfach, wenn man jetzt hergeht und sagt: Siehst du wohl, habe ich es doch immer gewusst. Diese ganzen Reichen, die haben doch alle Dreck am Stecken. Konnte ja nichts werden mit dem und Jesus. Nee, eine Sache sollte man nämlich nicht überhören. Jesus hat seinen Gesprächspartner lieb, heißt es im Text. Und als Liebender sieht er scharf und genau hin, während manches, was hierzulande gegenüber wohlhabenden Menschen geäußert wird, eher durch den typisch deutschen Neid motiviert sein dürfte. Aber viel entscheidender ist, was sieht denn der liebende Gott hier? Er sieht, was schon da ist, nämlich eine gute, eine zielgerichtete Frage. Aber er sieht auch, was noch fehlt. Zunächst die gute Frage: Wie erlange ich ewiges Leben? Wir finden diese Perspektive immer wieder in der Bibel, wenn man genauer hinschaut. Menschen fragen nach dem ewigen Leben, etwa wenn die Frau am Jakobsbrunnen nach einer Quelle fragt, die keinen Durst mehr hinterlässt. Oder der Schriftgelehrte, der nach dem höchsten Gebot fragt. In der Bibel begegnen wir nämlich immer Menschen, die, weil sie mit Jesus konfrontiert sind, aufs Ganze gehen. Denen es nicht reicht, ihre Lebenssehnsucht mit so ein bisschen Ablenkung abzuspeisen. Wie mancher Teenie, der im Angesicht des neuen iPhones dann fantasiert, dass jetzt irgendwie das Reich Gottes ja herbeigekommen sein muss. Und dann merkt er so nach ein paar durchgezockten Nächten, naja, so weit war es dann doch noch nicht. Es tritt Gewöhnung ein, das Neue ist nicht mehr ganz so neu und nicht mehr ganz so sensationell und nicht mehr ganz so prickelnd. Oder wie der Arbeitnehmer, der sich in die Arbeit stürzt und deshalb die Frage nach dem Wozu eigentlich nie verspürt. Denn er hat ja diese riesen Liste an Sachen, die er die ganze Woche abarbeiten muss. Die sind alle wahnsinnig dringlich. Und da erscheinen so Fragen nach dem Warum und nach dem Wozu irgendwie auch sperrig und aus der Zeit gefallen. Und da begnügt man sich dann mit Etappenantworten, die bis zur nächsten Woche reichen. Wenn überhaupt. Ich fahre ja nächste Woche in Urlaub, also ja, so ein bisschen Urlaub. Ich könnte ja das mal so machen, ich fahre so bis zum Kirchhorster Dreieck und dann schaue ich mal weiter, wo es so hingeht. Würden wir, glaube ich, nicht so machen. Ne? Aber bei der Lebensreise, da sind viele Leute wahnsinnig bescheiden. Nicht? Wie der reiche junge Mann würden nur wenige fragen. Also es spricht für diesen Mann, diese Frage zu stellen. Der fragt und Jesus findet das gut. Denn der Mann hat erkannt, dass das gute Leben nicht einfach schicksalhaft über uns kommt, sondern irgendwie im Zusammenhang mit gutem Tun steht. Na, er fragt ja, was soll ich tun? Klar, von nichts kommt nichts, also die Logik kann ich verstehen. Ob seine Selbsteinschätzung, der Fremdeinschätzung Jesu standhält, das sei erstmal dahingestellt. Aber so viel ist sicher, der junge Mann ist keine Zockernatur, kein Glücksritter. Vermutlich hat er seinen Reichtum auf dem Weg einer soliden protestantischen Arbeitsethik erworben. Und dagegen ist erstmal nichts einzuwenden. So, und jetzt kommt Jesus und geht mit ihm die Checkliste durch. Das klingt ganz harmlos, als er so die einzelnen Gebote durchgeht. Doch es gibt da einige Nuancen, die lohnen sich genau gehört zu werden. Es kommt so eine Art katechismusartige Darstellung des Lehrstoffs, ne? Aber mit einem kleinen Unterschied. Das 10. Gebot, nicht den Besitz des Nächsten zu begehren, wird erstaunlicherweise ausgespart. Das betrifft ihn nämlich nicht so sehr. Dafür aber, dass du sollst nicht stehlen, in leichter Abwandlung sogar wiederholt. Das ist interessant. So ist das, wenn Gott uns die Gebote vorliest. Da hört man das, was einen selbst betrifft, so deutlich, als wäre es zweimal gesagt worden. Da vibriert sozusagen das Gewissen und da heißt Treffer. Ja, es geht um mich hier. Und für unseren wohlhabenden Mann geht es um den Umgang mit Fremden und mit eigenem Besitz. Das ist sein Thema. Das war offenbar schon immer ein haariges Thema für ihn. Und dann wird es noch pointierter. Jesus sagt, eins fehlt dir noch. Ein Satz, der uns erstmal neidisch auf diesen Mann schauen lässt, nicht? Mir fehlt so vieles, dem nur eins offenbar. Und ich bin es überhaupt kritisch gewohnt, nicht so defizitorientiert zu denken. Ne? Das fehlt noch. Nicht? Und dann überlegt man, ja, was kann ich jetzt machen? Nicht? Dann rollt diese Machbarkeitsmaschinerie und die ganzen Vorsätze für die Zukunft, was ich alles besser machen soll und und die Konzepte, nicht? Wir sollten das mehr machen und das auch und diese Initiative, die muss auch noch geschafft werden und jene Kommission eingesetzt. Nicht? Und der junge Mann ist auch schon ganz heiß und sagt, ja, eins fehlt mir noch, ja, sag an, was soll ich machen? Ich bin es doch gewohnt, die Dinge zu wuppen. Ich bin Macher. Und so habe ich mir meine ganze Knete ja auch ehrlich verdient. Und was Jesus jetzt sagt, das erinnert mich an einen Ausspruch von Jürgen Klopp. Den habe ich, glaube ich, auch schon mal in einem anderen Zusammenhang zitiert. Den fand ich damals schön. Der wurde von einem Reporter nach dem Spiel gefragt, was immer standardmäßig halt gefragt wird. Nicht, woran hat es denn gelegen, was hätte die Mannschaft anders machen sollen, ne, damit wir gewinnen. Und dann hat er damals gesagt, wir hätten noch 5 Stunden weiterspielen können, wir hätten kein Tor geschossen. Also das ist oft nämlich das Problem. Nicht? Es gibt Situationen, da ist nicht die vermehrte oder die justierte Variante des Alten die Lösung. Da braucht es nicht eine Version 1.1, sondern es braucht was ganz anderes. Es braucht die Version 2.0. Das musst du völlig anders machen, als du es bisher gemacht hast. Und es gibt sogar Situationen, da führt der Weg zum Glück über das Lassen von Dingen, über das Loslassen. Entrümpelung ist angesagt, könnte man sagen. Kenne es auch in meinem Berufsfeld, nicht? Also Leute kommen weniger in die Kirche, dann sagen die Kollegen, dann muss man härter arbeiten, muss man noch mehr machen. Ja, und dann setzt langsam die Schnappatmung ein. Und ich vermute, Erlöster sieht man dadurch nicht unbedingt aus, wenn man über den Erlöser predigt, aber sich so in der Weise dann ins Zeug legt. Ich hörte von einem Kollegen, der hat zu DDR-Zeiten mal 14 Monate in Bautzen im Militärgefängnis da gesessen und ist dann später Pfarrer geworden und war das auch jahrzehntelang. Und irgendwann hörte ich, dass er mit Erschöpfungsdepression aus dem Dienst ausgeschieden ist. Und der wurde in der Zeitung interviewt und der Satz, der mich in diesem Interview am meisten erschaudern ließ, war der, dass er sagte, dass ihn 14 Monate Bautzen nicht so sehr kaputt gemacht hätten wie die permanente Überbeanspruchung in seinem Beruf. Da denkt man, oh, eieiei. Ja, und das Schlimme dran ist, wenn man drüber nachdenkt, dass unsere Kultur das ja insgeheim auch immer unterstützt. Ja? Wir sagen so, viel hilft viel, arbeite mehr und es wird besser. Und soll es besser werden, dann kremple noch mehr die Ärmel hoch. Nicht? Und der junge Mann, der agiert genau in dieser Logik. Der sagt, mehr tun, das ist der Schlüssel zum ewigen Leben. Leben habe ich ja schon. Ewig leben, muss mehr sein. Ja, und das wird bei ihm in der Frage nach dem Besitz ganz plastisch und konkret. Besitz ist gut. Wenn ich mehr tue, gewinne ich noch mehr davon. Aber Jesus sieht das anders. Das Problem bei diesem Mann ist ja nicht der Mangel an Kohle, sondern eben sein Besitz. Der Besitz kann nämlich Bürde sein. Er kann daran hindern, dass wir echtes Leben finden. Nicht? Der Volksmund sagt, Geld allein macht nicht glücklich, aber naja, glauben wir das echt? Nicht im Fitnessstudio, da scheint die Erkenntnis sich so langsam durchzusetzen, dass weniger Gewicht manchmal mehr ist und abnehmen eine gute Sache sein kann, aber Geld, ah nee, das sehen wir meist anders. Aber Jesus sagt, doch, eins fehlt dir noch, paradoxe Intervention würde man sagen, verkaufe alles, was du hast. Oha. Jetzt wird es natürlich ungemütlich. Abnehmen ist schwer, ja. Bei der Diät haben wir das irgendwie zähneknirschend akzeptiert. Beim Geld hingegen leuchtet uns das ja nicht so recht ein. Für den großen Gewinn des Lebens soll ich mich von Geld trennen. Nicht ausgerechnet von jenem Lebenselixier. Das ist doch kein Gewinn, das wäre doch ein Opfer. Geld muss man sammeln, anhäufen. Geld ist doch so wie zu Instant-Pulver gewordene Lebensqualität. Das ist multiple Möglichkeit auf Abruf, um dann bei Bedarf das Glückslevel wieder erhöhen zu können. Finanziell flüssig zu sein, das ist Leben. So lautet die altbekannte Klugheitsregel, die in unserer Gesellschaft eigentlich gilt. Und der Mann, der kennt sich aus mit dem Leben, der ist ein Macher. Er hat alles, was es braucht, um in unserer Gesellschaft zu landen. Nicht, warum stellt der reiche Mann, würden viele auch sagen, überhaupt so ärgerliche, offensichtlich blödsinnige Fragen? Der muss doch das Leben haben. Der hat doch Zugang zu allen Chancen, die das Leben bietet. Naja, anscheinend war es das noch nicht für ihn, trotz allen Reichtums. Sonst würde er Jesus nicht fragen. Und er fragt Jesus, den guten Lehrer, nach dem wahren Leben. Da muss es doch noch was anderes geben. Das ist im Grunde genommen die Sehnsucht, die in ihm lebt. Und die kennen viele von uns, glaube ich, auch. Und Jesu Antwort, die ist jetzt spannend, die erfolgt seltsam indirekt. Die erschließt sich nur durch die Lücken des Gesprächs. Er sagt, was nennst du mich gut? Gott allein ist gut. Da muss es noch was anderes geben. Das gute Leben und das gute Handeln haben schon miteinander zu tun. Aber das Tun des Guten ist nicht ausreichend, um das gute Leben herbeizuführen, nachdem wir uns alle sehen. Und ich glaube, wir kennen das auch. Allem menschlichen Tun wohnt eine Ambivalenz inne, ein Zwiegespaltensein, das mit allem Guten, was Menschen erwirken, auch das andere immer entsteht, nicht? Das, was nicht gut ist. Wir kennen das von großen Erfindungen beispielsweise, die dann bald auch den Missbrauch nach sich ziehen. Das großartige Medikament wird dann aber auch zur Droge. Die Kernspaltung, dann kommt die Atombombe. Die Gentherapie, das Designerbaby. Die Geister, die wir schaffen, die werden wir dann oft nicht mehr los. Ganz komische Ambivalenz in unserem Tun. Und mit allen guten Erfindungen ist merkwürdigerweise auch immer dieser Schatten verbunden, eine Möglichkeit zum Missbrauch. Und darunter leiden wir alle. Und doch bleibt der Wunsch nach Leben, nach diesem Guten, nach diesem Gelungenen, nach diesem ewigen Leben. Ja, doch wo lang, bitteschön, geht's zum Leben? Der Schlüssel zur Antwort liegt in dem so eigentümlich erscheinenden Satz: Gott allein ist gut. Nicht etwa du mit deinem Tun und Streben. Glaubst du mir nicht, sagt Jesus? Zeig ich dir. Komm, verkauf alles, dann weißt du, wer dein Gott ist, von dem du das Leben erwartest. Na, kannst du nicht? Das liegt daran, dass du dich in deiner Gier nach Leben im Besitz verkrallt hast. Du denkst, Geld ist gut. Geld ist die Lösung. Und solche Hände, die können sich nicht mehr öffnen, um Gott zu empfangen, um sich von ihm das Leben schenken zu lassen. Ganz maßgebliche Sachen im Leben müssen wir uns einfach schenken lassen. Wir können sie selber nicht herbeiholen. Und schlimmer noch, die Leute, die viel besitzen, haben oft das Problem, dass sie eigentlich ihrem Besitz gehören, dass sie von dem den ganzen Tag hindurch im Grunde genommen bei der Stange gehalten werden. Wir sind dann von unserem Besitz besessen. Und wenn du sagst, ich will ewiges Leben, ich will Leben in Fülle, dann musst du erstmal auch in der Lage sein, dein Geld loszulassen. Ohne wird das nichts, sagt Jesus. Und unseren Burnout-Kandidaten, um das mal in einem anderen Feld auch durchzudeklinieren, würde er möglicherweise je nach Lage der Dinge sagen, kündige deinen Job, weil er dein Götze ist. Du meinst, du seist, was du tust. Deine Arbeitsleistung definiere deinen Wert. Denkst du, mit ihr heischst du nach Anerkennung und ständig kniest du dich tiefer rein, bist kaum noch zu Hause. Und wenn der Burnout dich umhaut, dann bist du auch noch heimlich stolz. Dein Arbeitswille hat deinen Körper in die Knie gezogen. Na, herzlichen Glückwunsch, du bist ein ganzer Mann. Und zwar einer, der von der Rechtfertigung allein aus dem Glauben nicht wirklich was verstanden hat. Ich habe ja bald Reformationsfest, da kann man sich's nochmal genauer erklären lassen. Ich kenne das Problem aus der eigenen Familie. Mein Vater starb 2015 beim Joggen, Schlaganfall. Nicht? Mein Onkel starb ein paar Jahre später, Herzinfarkt. Und noch im selben Jahr stehe ich schon wieder auf dem Friedhof und trage meinen Cousin zu Grabe. Ja, kaum älter als ich. Schlaganfall. Man fragt sich dann irgendwann auch, ist das in der Familie, ist das unser Lebensstil, ja? Ist das Zufall, ist das ein unausgesprochener Leistungsethos, der bei uns gilt? Du bist, was du hast und was du tust, dann bist du in Ordnung, dann bist du ein ganzer Kerl und sonst bist du halt so ein Weichei. Und Jesus sagt, Gott allein ist gut, der Weg zum Glück, der läuft über Gott. Ich bin der Herr und Schöpfer, die Quelle des Lebens. Nicht dein Tun, und sei es noch so beeindruckend, auch nicht dein Besitz, können dir Leben garantieren. Lebensglück in seiner ganzen Tiefe, das muss man sich schenken lassen. Das ist gar nicht so leicht, wenn die Hände so in das Geld verkrallt sind. Wie kommt es zur Lösung des Problems? Woher kommt die rettende Lösung, die Erlösung? Durch die der junge Mann sein Geld, seinen Gott, von dem er im Grunde alles Gute erhofft, freigeben kann. Das Opfer, das der junge, reiche Mann nicht zu bringen bereit ist, nämlich alles für den Himmel aufzugeben, das bringt Gott selber in Jesus Christus. Er gibt den Himmel auf für den Menschen. Er sorgt dafür, dass die Lücke, die zwischen allem menschlichen Tun und im Werden des Guten verbleibt, dass die geschlossen wird durch Gott selbst. Gott wird Mensch und sagt zu dem armen, reichen Mann, folge mir nach, lerne von mir. Ich lebe nicht von dem, was ich tue, sondern von dem, was mir der Vater im Himmel schenkt. Ich lebe vor ihm als ein Kind, was ich nicht beweisen muss, sondern sich der Liebe seines Vaters sicher ist. Nicht von ungefähr heißt es gleich zu Anfang, er hatte den jungen Mann lieb. Versteht ihr, das ist die Grundatmosphäre im Haus Gottes. Das geht gleich mit der Schöpfung los. Da wird der Mensch am sechsten Tag geschaffen und am siebten mit dem Schabbat erst einmal in den Urlaub geschickt. Wo hat man das schon, nicht? Der erste Tag des Lebens, ein Urlaubstag. Gott sagt dem Menschen, ihr seid human beings, nicht human doings. Ja, ihr seid geschaffen, um vor mir zu leben, nicht um für mich zu arbeiten. Ihr seid meine Freunde, ihr seid nicht meine Sklaven, die dazu bestimmt sind, sich in der Arbeit zu verschleißen. Was muss ich tun, um ewiges Leben zu haben? Überlegt mal, wie würde Jesus dir die Gebote vorlesen? Was würde er betonen? Möglicherweise zweimal vorlesen. Und in welchem Bereich musst du lernen, dass Gott allen Ernstes gut ist? Denk mal drüber nach. Amen.